ist so ein Montag, wo ich mich gefragt habe, soll ich jetzt einfach irgendwie einem anderen Podcaster irgendwie den Vorrang geben, einfach nur deshalb, weil er besser drauf ist im Moment gerade, oder soll ich halt jemanden, der so aus der zweiten Reihe dann kommt, einfach beibehalten und den einfach weiter festigen und stärken, wie dich?
Also, das ist halt also für mich schlägt Qualität Tagesform, und deshalb, ich darf das hier unseren Zuhörern sagen, er sitzt da mit einer Italia-Kappe, wahrscheinlich will er mir die Vibes von 90 zurückholen, war wahrscheinlich schon im Kino. Also so frech, jung, jovial habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen. Also ganz ehrlich, ich finde, du kommst fast für die Position auf der Außenbahn in der Nationalmannschaft in der Frage. Also Qualität schlägt dann für mich Tagesform, ja. Deshalb behalte ich dich einfach.
Super, das ist gut, Kai Wagner. Ich bin sehr froh, dass wir heute auf der linken, auf der rechten Außenbahn zusammen sind und einfach einnetzen können. Und wer das kann, der braucht vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Leis
und Thomas Wagner.
Es ist eine Länderspielpause-Folge. Und die tut auch ganz gut. Ich glaube, der Bundesliga tut es auch ganz gut. Da war ganz schön viel Smog in der letzten Zeit überall, an vielen Stellen zumindest. Und ich habe auch gesehen, du hast die Zeit genutzt und bist quasi überall aufgetreten, wo es irgendwie ging, und hast auch nochmal Einschätzungen gegeben. Großes Interview im Express habe ich gelesen heute nochmal in der Nachschau. Heute erst gelesen, sieh es mir nach.
Also es ist überhaupt gar kein Problem, lieber Mike. Du hast auch noch andere Dinge zu tun.
Das stimmt, aber ich bin gut vorbereitet und ich habe natürlich das Spiel wie viele andere auch gesehen. Schweiz gegen Deutschland. Wir haben die Vorberichterstattung gesehen. Wir haben Statements gehört. Wir wussten auch vorher schon die Aufstellung. Wir wussten, dass Sunny mit dabei sein würde. Wir wussten, dass Kai Havertz und nicht Undav spielt. Es gab legendäre Interviews. Es ist so viel zu besprechen. Eigentlich sollte es nur kurze Folge sein, weil eben nur ein Spiel und heute Abend dann gegen Ghana. Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen Zeit, oder?
Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich meine, wir haben jetzt, wie du sagst, ein Spiel und können natürlich noch einen Blick auf die anderen Qualifikationsspiele werfen. Ich würde grundsätzlich mal sagen, es gibt weniger zu besprechen, als wenn es ein schlechtes Länderspiel gewesen wäre. Das war ein gutes Länderspiel. Und natürlich gibt es einige Positionen, über die man sprechen kann. Aber das wird jetzt kein Krisenpodcast, finde ich. Ich habe mir das Spiel im Nachhinein natürlich noch mal angeschaut, weil als wir geschrieben haben, ich war am Freitag beim Eishockey, bei den Kölner Haien. Da laufen ja die Playoffs. Und ich habe vernommen, du warst am Anfang nicht so zufrieden. Ich glaube, im Laufe des Spiels muss man sagen, die Schweiz ist ja nicht irgendeine Mannschaft. Das war schon ein guter Test. Insgesamt würde ich der Mannschaft dafür ein Gut ins Zeugnis schreiben wollen.
Vorne ja, hinten weiß ich nicht, ob wir eine Abwehr gehabt haben. Bin ich nicht so hundertprozentig sicher. Aber es war auf jeden Fall unterhaltsam, sagen wir es mal so. Und es war vor allen Dingen die große Wirtsshow. Ich glaube, ohne ihn wäre das wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel gewesen. Und die Chancenverwertung war durch ihn. Ich meine, es ist wirklich irgendwie outstanding, muss man echt sagen. Also ich meine, dass der Fußball spielen kann, ist, glaube ich, allen klar.
Da muss man ja auch mal sagen, wie viele haben sich da in der Hinrunde auch teilweise das Maul zerrissen? Ja, Liverpool, der spielt gar nicht und war das zu früh? Und ich finde, das war einfach mal ein Statement, und da kann man ja auch ganz selbstgerecht sagen, wir haben das nie, also ich hab Wirtz nie so kritisiert, weil ich gesagt habe, der kommt in eine Mannschaft, die ein bisschen über den Zenit ist. Da ist doch nicht jeder jetzt happy, auch jetzt kommt der Wirtz. Und ich finde, wie er sich da durchgebissen hat, er hat doch schon in der Hinrunde Spiele in Liverpool gehabt, wo er die erste oder also den zweiten Assist hatte, der ist gar nicht so aufgetaucht in irgendwelchen Zahlen. Wie er sich da durchgebissen hat, wo er das erste Mal so richtig Gegenwind in seiner Karriere hat, nach dem Kreuzbandriss, muss ich sagen, das nötigt einem allen Respekt ab, und Wirtz in der Form ist der Fixpunkt, kann der Fixpunkt sein und ist ein Spieler, der über die nächsten Jahre, wenn nicht schief geht körperlich, sicherlich ein absoluter Weltklasse-Spieler sein wird.
Ja, aber ist er doch jetzt schon. Also ich finde, er hat so ein kleines Down gehabt, aber du hast es gerade komplett richtig skizziert. Finde, in dem jungen Alter ist es auch irgendwie völlig normal. Du kommst dann halt einfach auch zu so einem großen Verein und musste ich da erstmal zurechtfinden. Also ich finde, das ist schon auch, ja, muss man ihm auch irgendwie ein bisschen die Zeit geben. Aber mal von vorne. Wie siehst du das ganze Kommunikationsding so rund um die Personalien Rüdiger, Undaf und Sané? Das war ja doch schon so ein bisschen strubbelig alles. Nagelsmann war genervt, zu Recht?
Nee, finde ich eigentlich nicht, weil Julian Nagelsmann hat diese Form der Kommunikation gewählt. Er breitet in diversen Medien oder unterbreitet er uns all seine Gedanken. Das ist gewöhnungsbedürftig für die, die noch früher die Zeiten von Helmut Schön kennen. Dann war Jupp Derwall der joviale Rheinländer. Aber insgesamt ist das natürlich schon sehr offensiv. Ich glaube, dafür steht er ja auch. Julian Nagelsmann ist schon jemand gerne, der seine Art der Sichtweise und das Volk bringt. Das kann man auch machen, wenn man Erfolg hat. Die Heim-EM war völlig okay. Jetzt muss er bei der WM liefern. Aber dass er dann praktisch sich darüber wundert, dass die anderen alle darüber diskutieren, das verstehe ich wiederum nicht. Weil wenn du als wichtigster Trainer des Landes dermaßen klar im Vorhinein kommunizierst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn Nachfragen da sind. Und im Fall Undaf zum Beispiel ist es ja so, dass Julian Nagelsmann ein Verfechter ist, dieser Rollenspiele im Kader. Und er sagt ja immer, jeder muss seine Rolle nehmen und jeder muss aber trotzdem auch die aktuelle Form haben. So, und Undaf hat eine Wahnsinnsform im Moment. Dann müsste er auch spielen. Und Woltemade hat im Moment nicht die Form. Also müsste er normal auf der Bank sitzen. Dann lässt er ihn doch spielen mit der Begründung, als Psychologe möchte ich ihm eine Chance geben. Kann man auch als Trainer versuchen, nur wenn man vorher so gestatet hat, wie man die Rollen sieht und dass die aktuelle Form immer entscheidend ist, dann darf man sich auch nicht wundern, dass es da Nachfragen gibt, finde ich schon.
Bin ich komplett bei dir, fand ich total verstörend, ehrlicherweise, dass er da so dünnhäutig reagiert hat. Also ja, ich meine, es gab so ein paar Stimmen, fand ich, die waren jetzt auch drüber in der Öffentlichkeit, gerade was Antonio Rüdiger angeht. Ich glaube, die Kritik da auch in den sozialen Netzwerken, das war deutlich drüber und man muss sich
inwiefern, was meinst du jetzt mit deutlich drüber?
Deutlich drüber war, dass es da ganz schön Hate gab, dass also rund um, dass das Nagelsmann Antonio Rüdiger tatsächlich irgendwie immer noch irgendwie den Rücken stärkt. Das war schon
okay. Auffällig. Gut, aber da muss man ja auch zu sagen, Julian Nagelsmann hat ja letztes Jahr irgendwann im Herbst gesagt, dass Antonio Rüdiger weiß, dass er praktisch, wie soll man sagen, vorverwarnt ist oder unter Beobachtung steht. Da gab es ja diverse Dinge außerhalb der Plätze. Und wenn man dann diese Szene sich anguckt, vor 3 oder 4 Wochen in der spanischen Liga gegen Girona war es, glaube ich, wo es dieses Duell gibt, der Gegenspieler liegt am Boden und Rüdiger trifft ihn mit dem Knie im Gesicht. Also das sieht schon heftig aus in den Bildern. Und der Gegenspieler hat ja auch gesagt, er wollte mich absichtlich schwer verletzen. Er ist nicht bestraft worden. Ich finde, die Situation ist schon, also die Fernsehbilder sprechen jetzt in dem Falle nicht unbedingt für ihn. Und da es nicht der erste Fall war, entzündet sich natürlich eine Diskussion daran, weil der Bundestrainer vorher das gesagt hat. Grundsätzlich ist Rüdiger, glaube ich, in der Mannschaft angesehen und hat auch über lange Zeit bei einem europäischen Top-Club gespielt und auch eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe ja hier schon 2-3 Mal gesagt, dass ich diese Art, wie im Pokalfinale da den Schiedsrichter bewerfen mit diesen Rollen aus so einem Massagekoffer, dass ich das wirklich sehr, sehr schwierig finde. Aber wenn Julian Nagelsmann sagt, okay, ich habe das nicht als absichtliches Foulspiel bewertet und er ist für mich ein wichtiger Spieler, selbst wenn er nur Nummer 3 bei den Innenverteidigern ist, dann finde ich, hat er dafür zumindest aus sportlicher Sicht kein Hate verdient, weil das Rüdiger in Bestform sicherlich jemand ist, der ins Nationalmannschaftsaufgebot gehört. Da finde ich, glaube ich, gibt es keine Zweifel drüber. Ich habe ihn allerdings nicht auf dem Weltklasseniveau gesehen, wie das viele getan haben, weil er auch in der Nationalmannschaft ab und zu immer mal wieder einen Stellungsfehler drin hatte, weil er, glaube ich, ein Problem hat mit dieser, er soll der absolute Führungsspieler sein. Bei Real Madrid war er einer von 11. Und ich glaube, er tut sich schwer damit, wenn er einer von 3 Herausgehobenen sein soll. Ist er im Moment aber eh nicht bei Nagelsmann, weil er ihn jetzt Nummer 3 eingepreist hat.
Ich sehe momentan, ehrlich gesagt, einen Julian Nagelsmann, der etwas lost ist. Das geht mit der Kommunikation los. Ich finde das verstörend. Er sagt, es ist modern. Ich weiß nicht, was modern daran ist, dass man sich mit Sportreportern anlegt, wenn man selber, du hast es ja auch gesagt, solche Spoiler setzt, finde ich komisch. Punkt 1. Punkt 2, Was mich auch irritiert ist, dass er ja immer eine klare Linie hatte, also die Besten spielen, die Besten, die auch gerade in Form sind. Jetzt spielt er den Psychologen und baut Spieler auf. Kann man machen, finde ich beides okay, aber ich finde, man kann sich dann auch irgendwie mal entscheiden. Aber ich glaube einfach, dass das A in der Öffentlichkeit, und das kann mir auch nicht vorstellen, dass das letztendlich auch in der Kabine gut ankommt. Also wäre ich Dennis Undaf, würde ich jetzt sagen, Dankeschön, du kannst mich mal.
Weil ja, das würdest du als Dennis Undaf nicht sagen. Du hast noch nie eine Weltmeisterschaft gespielt. Du willst natürlich dabei sein.
Nein, du weißt, was ich meine. Also es ist ja eine innere Geschichte, wo man dann irgendwie sagt, so was willst du denn jetzt eigentlich? Und gerade, also wir reden jetzt von Dennis Undaf, der jetzt natürlich ungefähr so viel Selbstbewusstsein hat wie 5 Thomas Wagners, was eigentlich gar nicht geht. Also was eigentlich gar nicht geht.
Nee, diese Einheit für Selbstbewusstsein, das ist Kleis. Ne? Also Undaf hat 4 Kleis. Ja?
Gut, okay. Schlägst du mich mit meinen eigenen Waffen. Danke dafür. Gut, aber du weißt, was ich meine. Also wenn du mit diesem Rückenwind aus Stuttgart kommst, auch was er kommunikativ von sich gegeben hat, Undaf, das war eine ganz klare Kampfansage und auch ganz klarer Hinweis. Natürlich ein bisschen sophisticated, aber doch klar. Und dann sitzt du auf der Bank und ich bin gespannt, was heute passiert. Also wenn der heute nicht von Anfang an spielt, dann hast du doch in der Kabine auf jeden Fall schon mal ein wenig Temperatur,
oder nicht? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist anders als in der Vereinsmannschaft. Es ist jetzt nicht so, dass in der Mannschaft alle sagen, okay, der Undaf spielt nicht, was macht denn der Trainer? Weil Woltemade hat in den wichtigen Spielen der WM-Qualifikation getroffen und die Frage Woltemade-Undaf ist nichts, was Führungsspieler wie Kimmich oder so jetzt unruhig werden lässt oder wo die dann sagen, boah, Trainer, was machst du denn? Ich bin bei dir. Ich hätte Undaf auch spielen lassen, weil er wahnsinnig gut in Form ist. Ich glaube, dass Nagelsmann grundsätzlich auch nicht so den Spielertypen Undaf präferiert. Also er wird ihn mitnehmen, weil er seine Leistung bringt, weil Undaf, glaube ich, auch für die Kabine wichtig ist. Aber dass Undaf selber unzufrieden ist, das kann ich nachvollziehen. Aber nach einem 4-3 gegen die Schweiz, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer in der K.O.-Runde im Viertelfinale oder im Achtelfinale war, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch hätte höher ausfallen müssen, ist jetzt nicht der Anlass, dass die Spieler am Trainer zweifeln. Ich glaube, das siehst du falsch. Die Art, wie Nagelsmann kommuniziert, alles okay, kann man Fragen stellen. Und wenn du in Turnierspiel verlierst, dann gibt's da vielleicht auch mal Nachfragen. Aber dieses Spiel, dieser Auftakt ins Länderspieljahr, macht in der Mannschaft hundertprozentig eine Menge Zuversicht. Da wird keiner im Moment am Trainer zweifeln. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das sind dann Einzelentscheidungen. Undaf oder Nagelsmann. Undaf oder Woltemade, so.
Okay, aber wie siehst du die Philosophie? Also muss er sich entscheiden, entweder Psychologe oder die Besten spielen? Oder ist die Mischung für dein Dafürhalten auch völlig okay?
Ich glaube, er muss einfach die Mannschaft packen in einer gewissen Art und Weise. Das hat er vor 2 Jahren geschafft, indem er Groß zurückgeholt hat, indem sie damals diese beiden Spiele gegen Frankreich und die Niederlande gewonnen haben und indem er das Land angezündet hat. Dass Julian Nagelsmann für mich eher mal zu viel als zu wenig redet, für meinen persönlichen Geschmack, da sind wir beide d'accord. Aber das ist am Ende völlig egal. Wenn er bei der WM, sagen wir mal, das Viertelfinale erreicht, dann wäre es ein Erfolg für das, wie wir uns die letzten Jahre präsentiert haben. Und dann kann er auch mal situativ sagen, okay, ich stärke einen Spieler, der nicht so drauf ist, obwohl ich eigentlich immer sage, dass die Form das ausschlaggebende Kriterium ist. Ich sage auch nicht, dass du falsch damit liegst, aber wenn du so ein Spiel hinlegst wie am Freitag, dann ist das kein Thema. Dann sagt keiner in der Mannschaft, ey, was hat denn der Alte gemacht? Der hätte doch den Undaf spielen lassen müssen. Das glaube ich einfach nicht. Und auch zum Beispiel, du kannst ja auch sagen, der schlechteste Mann, also es gab 2 Spieler, die schwach waren, das waren Schlotterbeck und Sané.
Und Anton. Ja.
Also. Naja, gut. Also ich sage jetzt mal erstmal, komme ich jetzt mal von der Startaufstellung. Wie, Anton hat doch gar nicht gespielt. Wie kommst du denn jetzt auf den?
Doch. Nein, Stiller, Entschuldigung, verwechselt. Stiller.
Anton Stiller hast du vielleicht gemacht. Stiller sehe ich gar nicht. Finde ich nicht, dass der schlecht gespielt hat. Also den hat Nagelsmann auch gelobt nachher. Der fordert immer den Ball. Der hat eine unheimliche Ruhe am Ball. Der hat Selbstvertrauen. Ich finde, das war eine absolut okaye Leistung. Wird auch von allen anderen so bewertet. Aber gut, das Kleisch'sche Fallball aus Dänemark, das wird mir gleich noch erklären, warum Stiller schlecht war.
Immer viel zu weit weg von den Männern jedes Mal. Also ich weiß nicht, die Zweikampf-Statistik müssen wir uns mal angucken, aber das war nicht doll.
Ja, aber Stehler ist ja kein Zweikampfmonster. Der soll das Spiel nach vorne antreiben.
Ja, hätte er das mal getan. Also da habe ich ihn nicht gesehen, ehrlicherweise. Also ja. Nicht so.
Also ich habe ihn völlig okay gesehen. Also aus meiner Sicht eine 3, also durchschnittlich. Aber Schlotterbeck hat mir nicht gefallen. Mhm. Das führt aber jetzt nicht dazu, noch zu Recht nicht dazu, dass der Bundestrainer jetzt sagt, okay, jetzt wechsle ich direkt durch. Schlotterbeck hat diesen starken linken Fuß. Er hat eine gute Spieleröffnung, aber er hat das Ding, was er seit Jahren eigentlich hat, dass er immer zwei Leichtsinnsdinger drin hat.
Hoch und runter, ja.
Mhm. Genau. Das verstehe ich auch nicht ganz bei ihm selbst, weil ich ihn ja schon für einen Führungsspieler halte, auch für einen intelligenten Jungen. Aber manche Innenverteidiger brauchen halt lange dafür, um sowas zu machen. Bei Upamecano haben wir das ja auch lange angemahnt. Der hat es jetzt ein bisschen besser im Griff, vor allen Dingen noch, wenn er Nationalmannschaft spielt. Also, ich würde jetzt Schlotterbeck nicht nach einem schwachen Spiel in Frage stellen. Und er hat bei zwei Gegentoren ganz klar seine Aktien drin. Aber er sollte sich auch nicht zu sicher sein. Also da bin ich klar. Wie hast du Schlotti gesehen?
Den sehe ich so ein bisschen, das ist für mich der Niklas Süle in dünn. Also du hast halt irgendwie, weißt du auch warum? Weil er wirklich mal brillante Spiele macht und dann wieder komplette Aussätze hat. Und du kannst dich da irgendwie überhaupt nicht drauf verlassen. Und Führungsspieler habe ich überhaupt nicht gesehen. Also bisher noch irgendwo, nirgendwo habe ich ihn als Führungsspieler gesehen. Ich fand immer, es war ein guter Verteidiger, aber es war nie jemand, der herausragend war. Wirklich überhaupt nicht. Und konstant habe ich ihn über eine längere Zeit auch nirgendwo gesehen. Wirklich nirgendwo. Und das ist was, wo ich dann irgendwie denke, ja, den kannst du mitnehmen und ja, der stabilisiert auch, aber er muss halt einfach auch mindestens einen okayen Tag haben. Das ist völlig richtig, was du sagst. Wenn der einen miesen Tag hat, dann macht er zwei Böcke und dann ist er halt an zwei Gegentoren beteiligt. Und das ist zu viel auf dem internationalen Parkett dann irgendwann bei der WM. Das ist dann irgendwas, wo ich dann sage, okay, vielleicht brauchen wir da eine Alternative. So weit geht's.
Gut, dann musst du aber vielleicht sagen, du machst zwei Rechtsfüße und wenn du spielen willst wie Nagelsmann, dann finde ich, kannst du Schlotterbeck mit seinem linken Fuß sehr, sehr gut gebrauchen.
Absolut.
Ich finde übrigens nicht, dass er nur okay spielt. Ich finde, dass er ganz oft herausragend spielt, wo wir d'accord sind, dass er immer mal wieder so einen Fehler einstreut. Ich erinnere mich an das Achtelfinale gegen die Dänen, als er reinkam, als in seinem Stadion in Dortmund. Und für meine Begriffe eine überragende Leistung geboten hat, weil er auch alles auf sich fokussiert hat, hatte trotzdem diese eine strittige Elfmetersituation. Also ich weiß nicht, ob es bei ihm eine Frage der Konzentration ist oder ob es eine Frage ist, des vielleicht manchmal auch großen Selbstvertrauens, alles zu versuchen. Aber da bin ich schon bei dir. Ich glaube, es wäre gut für ihn, wenn er das Risiko ein bisschen minimieren würde, weil auf dem Niveau in einem K.O.-Spiel kannst du dir solche Fehler nicht erlauben. Punkt.
Das ist ein guter Punkt. Muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich, wenn es um den Führungsspieler geht, wir haben oft über Joshua Kimmich gesprochen, haben ihn oft kritisiert, auch als Chefchen sogar tätowiert. Ich finde, er ist gewachsen, nicht in der Länge, aber charakterlich. Und ich finde, du siehst halt einfach eine Ausstrahlung. Und wenn du jetzt mal diese beiden, reden wir nur von Führungsspielern, nebeneinander stellst, dann geht der Punkt ganz klar an Joshua Kimmich. Also Thema Führungsspieler. Jetzt, selbst bei einem Nick Woltemade hat eine andere Aura, hat eine andere Ausstrahlung. Und ich glaube, sowas brauchst du letztendlich einfach auch. Du brauchst diese Typen. Ein Rüdiger zum Beispiel, weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Du hast gesagt, in seiner Mannschaft ist er nicht der Führungsspieler, der ist einer von 11, sehe ich auch so. Führungsspieler finde ich aber so ein völlig eigenes Thema und ist aber deshalb ein Thema, weil wir genau so einen oder zwei für die WM brauchen. Und da die Frage an dich, wen siehst du da als Führungsspieler?
Ja, da sehe ich schon mal tatsächlich Schlotterbeck als Führungsspieler,
okay, weil
Tah ist es nicht. Tah ist viel zu ruhig von seiner Ausstrahlung. Du brauchst einen von hinten raus. Und der Schlotterbeck hat das Selbstvertrauen. Das muss er natürlich untermauern. Aber ich glaube auch, dass der in der Mannschaft durchaus anerkannt ist. Sehe ich da schon, weil er das einfach als Typ auch so ein bisschen verkörpert. Ja, also, dass Kimmich ein Führungsspieler ist, weil er sich, und das haben wir ja auch gesagt, seit er sich damit abgefunden hat, dass er auf der rechten Außenbahn spielt und trotzdem ab und zu ins Spiel eingreift. Ich glaube, das hat ihm sehr gut getan. Ja. Und dass Kimmich, der seit Jahren internationale Klasse, punktuell Weltklasse ist, dass der ein Führungsspieler ist, auch mit der Binde am Arm, also das ist schon klar und das muss er auch sein. finde, wie du sagst, auch er ist gereift. Das tut ihm gut. Also damit hätten wir schon mal zwei, weil wir eigentlich, glaube ich, eher eine ruhige Mannschaft haben und nicht so eine, also ich meine, Wirtz ist sicherlich qua seiner Leistung ein
Führungsspieler. Auch gereift ja. Übrigens, finde ja. ich.
Ja. Genau. Was ich mich so ein bisschen frage, kommen wir mal zu zwei Personalien, die ich ein bisschen anders sehe als der Bundestrainer. Mhm. Also A, verstehe ich nach wie vor nicht, warum er sich so früh auf Goretzka festgelegt hat. Mhm. Seine Argumentation war ja, der köpft uns 60 Kopfbälle raus und der ist zweikampfstark. Okay, fair enough, so. Den Punkt gebe ich dem Bundestrainer. Aber es geht ja nicht nur um Köpfen und um Zweikämpfe. Also die anderen können ja auch einigermaßen, Pavlovic ist auch eine Zweikampfmaschine. Wenn du aber Goretzka und Pavlovic nebeneinander hast, ist es vielleicht sehr defensivlastig. Jetzt gehen wir mal davon aus, Metscher fällt nicht zu lange aus und ist fit. Dann wäre meine Idealbesetzung Metscher und Pavlovic im Mittelfeld, weil ich sie beide stärker sehe als Goretzka. Also nutzt, wenn du jetzt gegen Frankreich spielst im Achtelfinale, also wenn wir beide Erste werden in der Gruppe, die Deutschen.
Spielt Goretzka nicht, so viel kann ich sagen.
Doch, da würde ich sogar Goretzka sagen, brauchst du einen, der die spielstarken Franzosen auch mit Defensivstärke beschäftigt. Also weil da sehe ich ihn dann mit einer Körperlichkeit. Aber wenn du das Spiel selber machen willst, dann würde ich die beiden anderen zum Beispiel immer vorziehen und habe mich da schon gewundert, dass er praktisch eine Art Stammplatzgarantie bekommen hat. Und der zweite Fall wäre Sané, wo man sich grundsätzlich, glaube ich, fragen muss, wie geht man mit diesem Thema um?
Ja, gar nicht mehr. Also das ist jetzt irgendwie auserzählt, finde ich. Und da, also tut mir furchtbar leid, aber das ist das ewige Talent, um es auf den Punkt zu bringen. Und er hat nie bewiesen, dass er das dauerhaft irgendwie zeigen kann, beziehungsweise dann auch auf ein Level kommt, das international so ist, dass das gerechtfertigt ist. Ich glaube, es gibt ein wenig eine Sehnsucht. Und irgendwie ist es bei allen Bundestrainern doch so, dass da Spieler für uns außen mitgeschleift werden, wo du dir immer die Frage stellst, hey, aber die spielen doch in ihren Vereinen überhaupt gar keine richtige Rolle. Aber der Bundestrainer wirft sie trotzdem rein. Also das hatte Löw ja auch, das hatte Hansi Flick auch. Ich verstehe es nicht. Und nochmal, bei der Philosophie, die Julian Nagelsmann selber ausgegeben hat, nämlich bei mir spielen nur die Besten. Und wenn es auch nur die sind, die jetzt gerade mal 3 Spiele hintereinander gut gespielt haben, dann werfe ich die rein. Ich stelle mir die Frage, was soll das dann? Also was soll ein Goretzka dann da drin? Was soll ein Sané noch da drin? Warum braucht es diese Mischung? Oder ist es so, dass wir alle keine Ahnung haben und man braucht genau diese Spieler und man will sie aufbauen, weil man glaubt, sie haben besondere Fähigkeiten, die in entscheidenden Spielen dann da sein können und so ein Spiel entscheiden können. Braucht's diese Achsen? Braucht's dieses Mischverhältnis? Und da habe ich keine Antworten für. Und wenn du mich konkret ansprichst, ein Goretzka, also jetzt ist Bayern nicht das Maß, naja, doch, es ist schon das Maß vieler Dinge, sagen wir es mal so. Da hat er keine weitere Zukunft bei Bayern München. Also ist es doch irgendwo auch ein Gradmesser, dass seine Zeit für die Internationalität ein Stück weit abgelaufen ist. Brauche ich Alternativen? Habe ich die Alternativen? Da kommt der Experte jetzt ins Spiel. Fällt dir einer ein als Alternative? Oder zwei, würde ich es machen als Bundestrainer? Ich verstehe es nicht, aber erklär es uns gerne. Ich verstehe es nicht.
Also, dass Goretzka immer noch ein internationales Niveau hat. Ich glaube, das ist unbestritten. Und wie er zurückgekommen ist, doch, das finde ich schon. Also du hast ja nicht das Gefühl, wenn der auf dem Platz steht, dass da was schief geht direkt. Also das habe ich
das
nicht.
Das war bei Arne Friedrich so, aber
naja, gut, Arne Friedrich wurde, das ist jetzt ein billiger Punkt, muss ich sagen, weil du dich da einfach bei der WM 2006 und 2010 hat er rechter Außenverteidiger gespielt, obwohl er ja eigentlich Innenverteidiger war. Und du hast gesehen, er hatte nicht das Selbstvertrauen für diese Rolle. Wenn du dich aber erinnerst, zum Beispiel an sein Tor 2010 gegen Argentinien, wird das Arne Friedrich nicht gerecht. Ich glaube, der hat über 80 Länderspiele, 2-mal Stammspieler in der WM gespielt. Nee, den Punkt gebe ich dir nicht so leicht. So. Okay, und für mich stehen Pavlovic, Metscher und Stiller alle vor Goretzka. Ich bin kein Goretzka-Fan.
Aber warum nehme ich denn mit? Also warum nehme ich ihn da mit?
Ja, weil der Bundestrainer ihn besser sieht. Und ich sage trotzdem, wenn der auf dem Platz steht, habe ich jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, wir können dieses Spiel nicht gewinnen. Also es gibt ja noch Nuancen. So. Also. Und ich glaube, dass Bayern im Moment sogar besser ist als die Nationalmannschaft. Also von daher, deine Rechnung, der spielt bei Bayern nicht, warum spielt der in der Nationalmannschaft? Die geht deshalb nicht auf. Also ich würde Goretzka wahrscheinlich als Bundestrainer auch mitnehmen, aber er wäre bei mir nicht in der Stammformation. So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt zu Sané. ist so, dass ich glaube, dass bei Sané jetzt langsam mal der Punkt gekommen ist, wo man sich entscheiden muss als Trainer, was nimmt man? Also, Leroy Sané hat bei Galatasaray Istanbul von 4 Halbzeiten gegen Liverpool genau eine gespielt. Der Bundestrainer hat gesagt, ich brauche Spieler, die bei ihren Vereinen eine Rolle spielen. Und Sané spielt selbst bei Galatasaray, die jetzt keine Top-5-Liga ist, die Türkei, spielt er nicht die Rolle, die man ihm angedacht hat.
Ja.
So, von daher würde ich sagen, es spricht gegen ihn. Jetzt können wir aber auch festhalten, der ist 30 Jahre mittlerweile alt. Der hat individuelle Fähigkeiten, die seinesgleichen suchen. Der hat Tempo, das ist ein Dribbler, das ist Wahnsinn. Und er ist übrigens auch, glaube ich, in der Mannschaft einigermaßen beliebt. Also das ist jetzt kein Stinkstiefel. Das Zweite ist, es gibt ja Fußballspieler, nehmen wir Marco Reus, der war überragend von seinen Fähigkeiten, Weltklasse, Top 10. Der war aber immer wieder verletzt, weil sein Körper nicht mitgespielt hat. Deshalb hat man am Ende sagen, das war eine große Karriere, die aber unvollendet war. Vielleicht ist es das, was wir immer nicht sehen, dass ein Leroy Sané zwar wahnsinnige Fähigkeiten hat, aber nicht die Fähigkeit hat, die in 90% der Spiele auf den Platz zu bekommen.
Ich bin komplett bei dir. Aber dann frage ich mich doch, warum muss man sich jetzt zu diesem Zeitpunkt entscheiden? Warum macht man das nicht schon vor 2 Jahren?
Ja, aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die andere Frage ist, ich habe gerade gesagt, du musst dich entscheiden, ob du diesen Spielertypen willst. Es gab früher Fußballer.
Du hast gesagt, man muss sich jetzt entscheiden. Jetzt muss man sich entscheiden.
Nein, es gibt ja Spieler, die in jedem Spiel alles abrufen, was sie in sich tragen. Also da weißt du, in 34 Saisonspielen spielen die 32 Mal, die auf dem Niveau Note 2 oder 3. Die haben ein schlechtes Spiel, da kriegen sie eine 4 und eins, wo sie völlig daneben liegen. Du weißt immer, was du von denen bekommst. Punkt. Ja. So, ja. Deshalb nimmst du die dann mit. Und bei Sané musst du als Trainer ja hoffen, du nimmst ihn mit und in dem Spiel, wo du ihn bringst, bringt er das, was du in ihm siehst. Oder aber du sagst, ich kann keinen Kaderplatz mit jemandem belegen, der mir niemals 7 Spiele auf absolutem Weltniveau bringt und mich eher dreimal enttäuscht, auch in Sachen Körpersprache und sowas. Dann muss ich ihn zu Hause lassen. So, und der Bundestrainer scheint immer noch gewillt zu sein, zu sagen, dieses eine Spiel gegen Frankreich im Achtelfinale, wo ich eine Schwäche auf der rechten oder linken Abwehrseite der Franzosen gesehen habe, da bringe ich Sané und da zündet er. Dann kannst du ihn mitnehmen. Das ist die Gretchenfrage.
Wie würdest du die Gretchenfrage heute beantworten, wenn du Bundestrainer wärst? Also wir sind ja 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland.
Wenn ich ihn mitnehme, dann würde ich ihn nach dem Rollenverständnis des Bundestrainers mitnehmen, dass ich sage, du bist nicht in der Stammelf, aber es wird das eine Spiel kommen, in dem ich dich brauchen kann. Ich glaube, da würde ich Sané dann vielleicht auch sehen. Für mich auf jeden Fall nicht in der Anfangself. Für mich spielen im Moment in der. Was machst du jetzt gerade? Vibriert da was in deiner Hose oder was?
Das ist der Bundestrainer.
Ah, okay.
Julian.
Jetzt will er dich noch als Mentalcoach mitnehmen oder
so. Das ist ja Wahnsinn. Also ja, das ist wirklich Wahnsinn. Warte mal, Julia, ich rufe gleich zurück. Tut mir leid.
Das gibt natürlich in die Mannschaftskasse. Also, für mich ist die offensive Dreierreihe besteht für mich aus Gnabry, aus Havertz und Wirtz. Und als Spitze würde ich finde, Deutschland muss immer mit einem richtigen Mittelstürmer spielen, würde ich Undav aufstellen im Moment. Also bei mir hat Sané keinen Platz in der Startformation.
Ja.
Und wenn er das akzeptieren kann, dann wird in einem 26er-Kader vielleicht auch Platz für ihn sein. Da kannst du aber dann auch sagen, im 26er-Kader muss zum Beispiel auch Lennart Kahl dabei sein. Der hat das gut gemacht, als er reinkam.
Ja, fand ich auch.
Das ist ein junger Spieler, der kann da lernen und den kannst du immer reinwerfen. Also für mich spielt Sané nicht in der Startelf.
Okay. Abschließende Frage zur aktuellen Geschichte. Ich würde gerne auf das Spiel von heute nochmal eingehen, ganz kurz, als kleinen Spoiler. Ist das für dich jetzt schon der Kader, der, sag mal, zu 70% oder 80, sagen wir 80% steht?
Ich würde eher sagen, fast 90%, ne? Also, okay. Es gibt 2-3 Personalien, die natürlich auch vom Körperlichen abhängig sind. Nagelsmann wurde ja gestern auch nochmal nach Ter Stegen gefragt und hat gesagt, er ist mit ihm ständig im Austausch, aber dass er nur sehr geringe Chancen sieht, dass der in einer gewissen Art und Weise spielfit zu einer WM fährt. Das ist natürlich echt eine sporttragische Geschichte, weil ein Torwart mit den Fähigkeiten von Marc-André Ter Stegen hätte auf jeden Fall mal eine WM als Nummer 1 spielen müssen. Ich kann aber jetzt auch verstehen, Baumann gibt keinen Grund zur Klage. dass man jetzt sagt, wir brauchen jemanden, der auch spielfit ist. Das verstehe ich schon, so leid es mir für Ter Stegen tut. Und das zweite Thema ist Musiala, der natürlich, wenn er fit ist, in jeder Stammformation der deutschen Nationalmannschaft stehen müsste. Aber die paar Spiele, die er gespielt hat, lief er für meine Begriffe noch nicht so ganz rund. Man hat ja versucht, ihn langsam aufzubauen. Jetzt hat er einen kleinen Rückschlag erlitten. Da sagt der Bundestrainer ja auch, es wird von der Zeit her langsam knapp. Also ich glaube, dass man Musiala so lang wie möglich die Tür offen hält. Du kannst auch während eines Turniers fit werden. Siehe Khedira und Schweinsteiger 2014, die beide nicht fit ins Turnier gegangen sind. Aber es ist schon ein Risiko. Stand jetzt würde ich denken, dass Musiala dabei ist, auch vielleicht für die besonderen Momente, wie damals Götze 2014, gehört für mich aber gerade nicht aufgrund seiner Verletzung und nicht seiner Qualität in die Startelf.
Right. Es gibt Stimmen, die sagen, heute spielt Deutschland so. Nübel, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Goretzka, Stiller, Karl, Gnabry, Wirtz und Woltemade. Könnte das eine realistische Aufstellung sein?
Klar, du würdest dann links, ich glaube, da hat sich David Raum jetzt durchgesetzt als Nummer eins. Du wirst Brown mitnehmen als Ersatz, also warum soll der dann noch nicht spielen? Du lässt Stiller vor Heimpublikum spielen, du lässt Nübel vor Heimpublikum spielen, du lässt Undav hoffentlich vor Heimpublikum stehen. Kann ich alles verstehen. Ghana überrascht mich ein bisschen negativ, haben 5-1 in Österreich verloren. Ich würde Ghana normalerweise immer als eine der stärksten afrikanischen Länder einstufen. Zeigt aber auch, wie stark die Österreicher vielleicht sind. Ist sicher ein guter Test Richtung Elfenbeinküste. Und dass der Bundestrainer jetzt den einen oder anderen schont, vielleicht auch mal den einen oder anderen Bayern-Spieler weniger spielen lässt, ist nachvollziehbar angesichts dessen, was jetzt in der Champions League auf die Bayern noch zukommt. Also diese Aufstellung heute kann ich total nachvollziehen, wird aber sicherlich auch nicht die sein, die wir im allerersten Spiel gegen Curaçao in Houston sehen.
Wie viele Tore macht Königsdorfer heute?
Weiß ich nicht. Ich hoffe viele, damit er seinen Marktwert steigert, damit, wenn wir ihn irgendwann verkaufen, damit wir davon noch ein bisschen mehr bekommen. Gibt ihm heute im Kicker übrigens ein interessantes Interview mit Otto Addo, dem Nationaltrainer. Hat ja Winnie Schäfer stimmt, als geiler, technischen Direktor. Winnie Schäfer hat ja den Afrika-Cup 2002 mit Kamerun gewonnen. Ist schon eine geile Kombination, die beiden, finde ich. Und würde ihnen auf jeden Fall wünschen, dass sie weit kommen bei der Weltmeisterschaft.
Hast du noch Kontakt zu Winnie?
Zu Winnie habe ich schon regelmäßig Kontakt, ja.
Ja.
Ist ja meiner Junge, also im selben Krankenhaus geboren wie ich, ne?
Wahnsinn. Also ich bin immer wieder verliebt in dich, wenn ich einfach nur dein Telefonbuch sehe.
Ja. Gut, du kannst natürlich, du bist ja so vertrauenserweckend, dass du ein paar Nummern haben kannst. Lass uns doch bitte nochmal kurz auf die Qualifikationsspiele, auf die letzten 6 Tickets, die es jetzt gibt, schauen. Ich finde das großartig, was im Kosovo passiert. Also, ja. Dass die in der Slowakei, wo wir verloren haben, eine zweimalige Führung der Gastgeber drehen, 4-3 gewinnen. Jetzt gibt es das Finale zu Hause gegen die Türkei. Franco Foda ist Nationaltrainer, der ja in Österreich Nationaltrainer war. Ja. Und ganz ehrlich, was die da bieten, das ist richtig stark. Also Chapeau. Und wäre natürlich schon was Besonderes, wenn dieses junge Land sich für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren würde. Das wird heiß morgen Abend, glaube ich.
Wird heiß, wird auch ein heißer Tanz. Ob Aslani denn wirklich noch bei Hoffenheim bleibt oder man pfeift es ja schon von den Dächern runter, dass er dann tatsächlich ein Thema für Hansi Flick und Barcelona ist. Da bin ich gespannt, ob das im Sommer schon passieren wird. Ich glaube, würde dann ein großer Fußballtraum in Erfüllung gehen. Italien hat gezittert. Ganz krass, die große. Deshalb habe ich mir auch heute diese Cappy angezogen, weil ich dachte, ich muss die da irgendwie ein bisschen unterstützen.
Ich war bei meinem Stammitaliener, beim Nobel-Italiener, wie wir ihn immer nennen.
Das ist klar, dass du da bist, ja.
In Sülz, Luxemburger Straße,
Geburtsweg.
Da wohne ich nun mal, bei Pino.
Ja, natürlich.
Bester Mittagstisch, den es gibt. Ein überragender Fußballfachmann, muss man wirklich sagen. Er ist ursprünglich Fan des AC Mailand. Er freut sich an Spielen des Weißen Balletts. Und der hat mir gesagt, dass in Italien ja diese Geschichte kursiert, dass es ganz viele Kinder gibt, die noch nie Italien bei einer WM gesehen haben. Das ist ja wirklich wahr.
Ja.
2010 zum letzten Mal, 2014 zum letzten Mal da. Ja. Damals in der Vorrunde ausgeschieden. Das letzte K.O.-Spiel war 2006, das Finale gegen Italien. Gibt's ja eigentlich gar nicht. Und wir haben letztes Mal so ein bisschen auch rumgefrotzelt. dass sie, das ist schon erstaunlich, 7-mal nach der Vorrunde nach Hause fahren mussten. Aber 4-mal Weltmeister, 2-mal Vize-Weltmeister, 3. und 4. Also man kann eigentlich sagen, wenn die Italiener die Vorrunde überstehen, dann sind sie ein ganz heißer Titelkandidat. Das ist schon eine Wahnsinnsstatistik. Und sie haben ja diesen Fluch mit den Ländern mit Nord, also Nordirland, war 58 schon Ende in der Qualifikation. Jetzt haben sie sich sehr schwer getan. Dann Nordmazedonien, letzte Mal ausgeschieden in den Playoffs. Gegen Nordkorea, 66, die Schande von Middlesbrough. Also sie haben jetzt erstmal den Fluch des Nordens gebannt. Aber jetzt zu spielen in Bosnien, muss man sagen, das wird genauso heiß. Sergej Barbares hat da eine gute Einheit zusammengeschweißt. Also ich möchte da nicht in der Haut von Gennaro Gattuso stecken, der ja gesagt hat, das ist das wichtigste Spiel meines Lebens. Aber wenn es einer für die Italiener schaffen kann, dann sicher Gennaro Gattuso. Und da bin ich wirklich hin und her gerissen. Ich will immer, dass Italien bei einer WM ist, sage ich ganz ehrlich. Aber ich fände es auch wahnsinnig geil, wenn Bosnien sich zum zweiten Mal dafür qualifizieren würde. Also da bin ich sehr gespalten. Ich würde gerne beide mit einer Wildcard für die WM ausstarten.
Ja, wobei, wenn ich mich entscheiden dürfte, dann sind es die Italiener. Also einfach deshalb, es gibt ja nicht nur edel Italiener, es gibt ja auch wirklich sehr, sehr viele
Italiener. Nobel-Italiener.
Nobel-Italiener.
Das ist aber nicht, das ist ein sehr gutes italienisches Speiserestaurant, wo es zu guten Preisen mittags was gibt. Nobel-Italiener nennen wir es nur. Nagel mich jetzt nicht wieder fest. Das ist ja Wahnsinn.
Mann. Heute ist es wirklich, also heute ist mit dir nicht gut Kirschen essen, merke ich. Es ist, für Späße ist es ist nicht, es ist keine Zeit heute.
Nee. Ich verstehe manchmal deine Späße nicht. Das ist mein Problem.
Ja, das ist allerdings ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Das ist echt ein Problem. Gut, dann schließen wir heute.
Nee, ich möchte, dass du tippst. Ich möchte, dass du tippst. Es gibt nämlich eine Kategorie, in der du mir beim Tippen in diesem Jahr noch nicht unterlegen bist. Das sind die WM-Playoffs. Und da möchte ich dir jetzt einfach die Chance geben, dass du dieses Ding, das ist ja eine einmalige Sache. Das ist wie ein Pokalspiel jetzt, ne?
Ja.
Also Bosnien gegen Italien.
1-2.
Ich sage 3-4 im Elfmeterschießen für Italien. Puh. Schweden gegen Polen. Deine nordischen Nachbarn.
Ja, das wird leider. Na, warte mal. Das wird ein 4-3 in der Verlängerung für Polen.
Boah, ich sag ganz unspektakulär 2-0 für Schweden nach 90 Minuten.
Niemals.
Doch. Niemals. Kosovo gegen die Türkei, ganz enges Spiel. Die Türken sind natürlich individuell echt gut besetzt. Aber ich glaube, dass das morgen echt so ein richtiger Hexenkessel wird. Ich glaube auch, dass es da ins Elfmeterschießen geht.
Und, Aslani macht das. Ja, sag du.
Da sage ich 4-3 für die Türkei im Elfmeterschießen.
2-1 Kosovo, beide Buden, Aslani.
Gut. Und dann sagen wir noch Tschechien gegen Dänemark, gegen deine Dänen.
Ein harter
Was sagt
Kampf.
Der dänische Boulevard?
Der dänische Boulevard sagt eindeutig 4-1 für Dänemark, aber ich glaube, das wird nicht stimmen. Ich glaube, es ist so, dass es sehr viele Tränen geben wird in Dänemark. Es wird ein 2-1 für Tschechien.
Ich sage 2-1 für Dänemark, weil ich habe die Tschechen gegen Irland gesehen. Ich fand die Tschechen nicht gut. Die haben echt viel Glück gehabt gegen Iren, die eigentlich mit Parrot die klar bessere Mannschaft waren. Also ich sage 2-1 für die Dänen. So, und dann habe ich noch was Schönes für dich.
Oh.
Ja. Wie geht's denn aus zwischen, Moment, der Demokratischen Republik Kongo und Jamaika? Das sind ja die Interkontinental-Playoffs.
Wie ich dich kenne,
hast du dich natürlich vorbereitet auf dieses Tippspiel.
Selbstverständlich, und das wird ein 3-0 für Jamaika.
Okay, ich sage 2-1 für den Kongo.
Natürlich.
Die unter dem Namen Zaire ja 74 in Deutschland teilgenommen haben. Wir werden ja auch nochmal so ein kleines WM-Anteasing machen. Und Irak-Bolivien lege ich vor, das wird ein 1-0 für den Irak.
Der war früher mal gut, der Irak. Ich glaube aber, Bolivien wird es machen mit 2-0.
Du weißt aber, dass die Bolivianer vor allen Dingen sehr heimstark sind mit der Höhenluft, ne? Und sie spielen ja jetzt in Mexiko. Da ist es auch relativ hoch. Dann weißt du auch, hast du natürlich vollkommen recht, dass die äußeren Bedingungen wahrscheinlich für die Bolivianer sprechen. Aber ich glaube trotzdem, Ja, aber ich glaube trotzdem, dass der Irak, die haben ja so eine Wahnsinnsanreise gehabt. Die mussten mit dem Bus über die Türkei, dann gab es Visa-Probleme, überhaupt rauszukommen, weil der Luftraum ja durch den Iran-Krieg gesperrt ist. Also wahnsinnige Anreise. Ich glaube,
schwere Beine. Die haben ihre Thrombosestümpfe nicht angehabt. Schwere Beine.
Ah, okay, aber dafür haben die Bolivianer ja schon ein Spiel gemacht. Übrigens, dass Jamaika nur 1-0 gegen Neukaledonien gewinnt, den Vertreter von Ozeanien, das war wirklich, also deutlich knapper, als ich gedacht hätte.
Das ist Taktik, weil sie der Kongo wiegt sich jetzt in Sicherheit und das werden sie gnadenlos ausnutzen, die Jamaikaner. Und dann gibt's eine richtige Party auf Jamaika. So viel kann ich sagen. Und bin mir auch ziemlich sicher, dass die Bolivianer eben, die haben Pferdelungen. Also wenn du immer in dieser Höhe spielst, dann bist du, das kennst du ja, hast du ja auch. Also wenn du gegen mich im Podcast antrittst, da hast du ja auch den längeren Atem. Insofern habe ich da...
Mann, ich weiß nicht, was bei dir heute Morgen so im Kaffee war. Oder hat deine Kleine dir irgendwie so ein Witztrops irgendwo hingelegt oder sowas?
Nee, liegt einfach nur daran, dass du ein sehr ernster Mensch geworden bist über die Jahre des Podcastes. Und,
Okay.
Und
vielleicht haben mich fünf Jahre neben dir wirklich alt und ernst werden lassen.
Also, wer so ein Schlusswort nach so viel Freundlichkeit von mir heute hinlegen kann, der braucht auch für den nächsten Montag, so viel kann ich schon mal sagen,
eines. Wenn er Bolivianer ist, dann braucht er Cojones. Wir brauchen dicke Cojones.
Und Höhentraining. Tschüss.